Hallihallo. Da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts. Herbstzeit ist für mich immer die Zeit, in der ich es mir gerne zu Hause mit einem guten Buch, einer Decke und Tee gemütlich mache. Oder eben mit einem Hörbuch. Und als Podcast-HörerInnen mögt ihr bestimmt Hörbücher auch sehr gerne. Audible.de ist hier die Adresse Nummer 1, da ihr bei Audible eine schier nicht enden wollende Menge an Hörbüchern und Podcasts findet. Aktuell beispielsweise den Krimi Kohlraben Schwarz, der alte Märchen und Mythen in einen Mystery-Kontext stellt und dabei mit den Stilmitteln von Regio-Krimis sowie von fantastischer Literatur arbeitet. Das Hörspiel ist düster, spannend, skurril und amüsant und damit genau das Richtige für dunkle Herbstabende zu Hause. Geht einfach auf audible.de und testet das Angebot dort 30 Tage gratis.
Die Basis für Feminismus ist Empathie.
Wir leben in einer sexistischen, patriarchalen, rassistischen Gesellschaft. Da ist es vollkommen klar, dass ganz, ganz viel von diesem Sexismus internalisiert ist. Der steckt in allen von uns. Die grundsätzliche Frage ist halt, wie man damit umgeht.
Der Grund, warum wir uns alle schlecht fühlen, ist die Verschränkung von Patriarchat und Kapitalismus.
Feminismus, wie ich ihn verstehe, ist einerseits eine Haltung, andererseits eine Bewegung zur Transformation der Geschlechter und damit der Gesellschaftsverhältnisse.
Es wäre meiner Ansicht nach eine Form von mangelndem Verständnis für gesellschaftliche Zustände, wenn man nicht empört zumindest oder wütend darüber ist, welche Ungleichheiten eigentlich gesellschaftlich vorherrschen.
Also Wut ist gut.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und vor allem schön, dass ihr immer noch zuhört, obwohl Große Töchter doch eine sehr, ja, lange Pause eingelegt hat. Danke, dass ihr mir gewogen geblieben seid. Und vor allem ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön geht raus an all die treuen SupporterInnen auf Steady, die einfach, ja, ihre Abos nicht gekündigt haben, und das haben tatsächlich die allermeisten von euch nicht getan, und das fand ich sehr schön und sehr solidarisch, und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Danke auch an die, die dann auch noch geschrieben haben, ich soll mich nicht stressen und einfach die nächste Folge posten, wenn ich wieder so weit bin. Danke, danke an euch alle. Danke für die Geduld und danke für den andauernden Support trotz Pausen. Ein ganz herzliches Danke auch an die neuen SupporterInnen auf Steady. Danke Daniela, danke Johanna, Leonie, Marlene, Annelisa, Eileen, Martin, Brigitte, Sabrina und Anja. Vielen herzlichen Dank euch. Wenn ihr Große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach auf steadyhq.com/große-töchter-podcast. In der heutigen Folge ist Natascha Strobel zu Gast. Natascha ist Politikwissenschaftlerin, Autorin, Rechtsextremismus-Expertin und man muss es so sagen, ein Twitter-Star. Für Große Töchter habe ich mich mit ihr über das Thema Rechtsextremismus und Geschlecht unterhalten. Also welche Geschlechterbilder, welche Frauen- und Männerbilder sind im Rechtsextremismus dominant? Wie unterscheiden sich alte Rechtsextremismen davon neueren Bewegungen? Ich habe mich mit ihr auch darüber unterhalten, ob es sowas wie einen rechten Feminismus geben kann und wie rechtsextremistische Ideen in die Politik einfließen, auch in die Politik von bürgerlichen Parteien. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Natascha.
Hallo.
Herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ich beginne meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du? Also bitte ich dich jetzt auch mal, dich kurz vorzustellen.
Ja, hallo, ich bin die Natascha Strobel. Ich bin Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Rechtsextremismus und da insbesondere die neue Rechte bzw. die identitären und rechtsextreme Sprache. Ich schreibe auch für Zeitungen, ich schreibe Bücher, ich bin auf Twitter ganz aktiv und da folgen mir ein paar Leute.
Ein paar hunderttausend.
Fast hunderttausend Leute, wo ich unter dem Hashtag Nazanalyse Analysen zu politischer und vor allem rechter Sprache liefere.
Und du bist Autorin, hast du schon gesagt. Mhm. Du hast auch gemeinsam mit Katrin Klösel und Julian Bruns das Buch Die Identitären geschrieben, wo es eben genau um das Thema geht, um die neuen Rechten oder neuen Rechtsextremen. Und heute möchte ich ein bisschen mit dir über das Thema Geschlecht und Rechtsextremismus sprechen und was so, ja, was zum Beispiel rechte Männlichkeit ist, aber auch, ob es rechten Feminismus gibt und wie der aussieht. Mhm. Genau, vielleicht beginnen wir mal ganz allgemein. Es wird in deinem Buch auch immer wieder von dem Thema rechte Kulturrevolution gesprochen. Was ist das genau und was bedeutet das für Geschlecht?
Rechte Kulturrevolution ist ein Konzept der neuen Rechten, beziehungsweise es ist ihr erklärtes Ziel. Die neue Rechte, das ist eine Eigenbezeichnung, ich verwende den Begriff trotzdem, hat sich gegründet in Frankreich in den 50er und 60er Jahren. Und die Idee war, es geht nicht mehr nur darum, Wahlerfolge zu erreichen, sondern es geht darum, eine Gesellschaft zu verändern, im Denken zu verändern, im Handeln zu verändern. Und nachdem es 1968 von links gegeben hat, braucht es von rechts, also eine rechte Kulturrevolution. Und das hat als Konzept, also die neue Rechte, die Nouvelle Droite, hat dann nach ganz Europa ausgestrahlt und eben auch in den deutschsprachigen Raum, wo es eine sehr wechselhafte Geschichte hatte, aber wo wir heute eine sehr aktive Szene haben, wo die Identitären quasi die jüngste Gruppe, die mit den jüngsten Aktivistinnen abbildet, nämlich Leute zwischen 15 und 35. Und diese Kulturrevolution möchte eben all das, was falsch ist in der Gesellschaft, was dekadent und degeneriert, wie sie das sagen, ist, möchten sie gerne zurückdrehen auf eine fiktive Vergangenheit, die es nicht gibt. Und ganz zentral dabei ist die Frage nach Geschlecht, nach Sexualität, nach Geschlechterrollen und zurück zu einer männlichen Männlichkeit, einer soldatischen Männlichkeit, einer martialischen Männlichkeit und gegen eben diese verweichlichten Softies, wie wir sie heute haben.
Du hast schon den Begriff Dekadenz verwendet. Was ist damit genau gemeint in dem Zusammenhang?
Dekadenz tritt immer dann ein in einer rechtsextremen Analyse, wenn es einer Gesellschaft zu gut geht. Also wenn sie jetzt schon zu lange keinen Krieg hatte, nicht abgehärtet ist und in zu viel Wohlstand lebt und wenn sie quasi zu verwöhnt ist. Und Dekadenz zeigt sich dann immer an Zügellosigkeit, an Uneindeutigkeit. Diese Uneindeutigkeit ist immer dann auch ganz wichtig bei Geschlecht und bei Sexualität. Und wenn man die Dekadenz Diagnosen von Rechtsextremen in den 20er und 30er Jahren hernimmt, vor allem wie es über eine Kabarett-Szene, wo sehr viel experimentiert wurde, auch mit Geschlechterrollen in den Clubs und in den Bühnen und in Kabarets, dann sieht man, wie ähnlich das ist zu dem, was heute gesagt wird über Prides zum Beispiel oder über die queere Szene. Nämlich, man erkennt ja nicht mal mehr, ob das Männer oder Frauen sind. Und es muss eindeutig eine Kategorie sein. Und Männer haben so zu sein und Frauen haben so zu sein. Und das ist alles eben ein Zeichen quasi der Dekadenz und der Degenerierung, der Verweiblichung, der Verweichlichung. Und auch eine Überintellektualisierung und eine Verstädterung. Also das sind alles Begriffe, die alle zusammengehören in dieser Dekadenzdiagnose. Dekadenz ist auch immer ein Phänomen der Stadt und nie ein Phänomen des Landes.
Okay. Und in dem Zusammenhang mit Dekadenz sprichst du ja auch, oder wird in dem Buch auch sehr oft gesprochen, von Männlichkeit. Und du schreibst auch, dass für die neue Rechte
die Idee einer Krise dieser Männlichkeit zentral ist. Was ist damit genau gemeint?
Männer dürfen auch gar nicht mehr Männer sein und das ist die große Krise. Also wenn man Männer nur machen ließe, dann würden sie ganz natürlich, weil diese Idee der Natürlichkeit spielt auch eine große Rolle, sich sowieso wie Männer verhalten. Aber man darf ja nicht mehr. Mhm. Man darf nicht mehr so sein, man darf nicht mehr so agieren, man darf es auch nicht mehr sagen, mhm. Was Männer machen müssen, sollen. Und ihre Idee von Männlichkeit ist eben eine martialische Männlichkeit, eine soldatische Männlichkeit, wo die Idee ist, Männer sind dazu da, um vor allem körperlich stark zu sein, damit sie ihre Frau, ihre Familie, ihr Land, ihre Religion, ihre Rasse verteidigen können. Auch diese Idee, dass sie es verteidigen, ist da ganz wichtig, weil die Welt ist groß und böse und jeder ist gegen jeden und deswegen muss man permanent verteidigen. Und dieses Verteidigen ist aber selten ein defensiver Akt, sondern das verschleiert, dass es hier eigentlich um Gewalt, um Angriff und um Krieg letztendlich geht. Also Männlichkeit und Krieg sind ganz eng miteinander verwoben im rechtsextremen Denken.
Worauf ist dieses Männlichkeitsbild geschichtlich zurückzuführen?
Das ist einerseits eine Mystifizierung auch wieder von Vergangenheiten, die so nicht existiert haben. Also der Mythos spielt auch im Faschismus eine ganz zentrale Rolle, auf Sagen, auf Überlieferungen, auf Geschichten. Das heißt, dass man sich bezieht auf Sparta oder Rom oder die Wikinger, das ist immer so ganz zentral, weil man da auch seine ideale Männlichkeit sieht. Aber das sind tradierte Erzählungen, wo man fast schon sagen muss, das ist naiv, ja, auf sowas ein Weltbild aufzubauen. Aber der Faschismus baut auf diesen tradierten Vergangenheiten seinen eigenen Mythos auf. Und das ist natürlich aber auch, hat es seine Vorläufer. Es gab gerade im 19. Jahrhundert eine ganz große Phase der Rückschau in die Vergangenheit, der Idealisierung in der Vergangenheit, die nicht so existiert, in der mystifizierten Vergangenheit. Das sieht man auch in der Romantik, wo das trotz allem noch einen zarteren Anstrich hatte, aber auch für den Faschismus und für den Rechtsextremismus sind die Ideen der Romantik ganz wichtig, wo es ganz, ganz stark um diese Mystifizierung vergangener Geschichte oder auch generell um Mythen ging. Und das ist so der eine Strang, wo man Tristan und Isolde und wo man all diese Dinge halt herzieht und das tatsächlich als Lebensbild annimmt. Und das andere ist natürlich quasi die eigene Geschichte oder die Geschichte des Landes, die man dann als eigene Geschichte auffasst. Und da spielen natürlich vergangene Kriege eine ganz zentrale Rolle. Und im Rechtsextremismus spielen vor allem der Zweite Weltkrieg, aber das wird oft übersehen, vor allem auch der Erste Weltkrieg nach wie vor eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil es dieser Mythos der im Feld unbesiegten Soldaten einfach nach wie vor ganz zentral ist. Und weil diese Idee vorherrscht, wenn der Erste Weltkrieg nur gewonnen wäre, dann wäre diese furchtbare Zeit danach nicht gekommen, die ja so als das Grundübel angesehen wird.
Welche Unterschiede im Geschlechterbild lassen sich denn feststellen zwischen den alten Rechten unter Anführungszeichen und im deutschsprachigen Raum? Denkt man natürlich da immer an die, natürlich unter Anführungszeichen, an die Nationalsozialisten und den neuen Rechten, wie beispielsweise die Identitären.
Relativ wenig eigentlich, denn die alte neonazistische Rechte und die neue Rechte unterscheiden sich weniger in der Ideologie als eben in der Strategie. Und gerade im Geschlechterbild ist das alles sehr nah zusammen. Mhm. Also es ist ganz klar, die Aufgabe von Frauen und die als Frauen definiert werden, ist es einfach die Reproduktion der Nation, der Rasse, es ist Kinder, völkisch wünschenswerte Kinder in die Welt zu setzen. Und alles andere kommt danach. was die Identitären schon machen, nachdem sie eine sehr junge Zielgruppe haben und sehr junge AktivistInnen haben, ist, dass sie im Gegensatz zu anderen Organisationen einen gewissen Freiraum geben. Das heißt, Frauen, vor allem sehr junge Frauen, können ein paar Jahre tatsächlich auch AktivistIn sein.
Mhm.
Weil sie nicht verlangen, dass, also, und es ist auch nicht so gelebt, dass sie mit Anfang 20 alle jetzt schon Kinder bekommen müssen. Mhm. Aber es ist ganz klar, dass das ist, auf was es hinausläuft, mhm. aber sie können davor ein paar Jahre tatsächlich Aktivistin sein. Das ist in vielen anderen Organisationen nicht so, wo es eine ganz klare Trennung gibt und wo es sogar eine Geschlechtersegregation gibt, wenn man sich anschaut, das burschenschaftliche Spektrum, wo mhm. die Burschenschaften, das sind die Männer, und die Mädelschaften, das sind die Frauen. Und auch wenn es ähnlich klingt, die haben ganz andere Aufgaben mhm. und sind nicht nur einfach die männliche Version mhm. oder die weibliche Version mhm. voneinander. Und da agieren die Identitären tatsächlich anders.
Mhm. Welche unterschiedliche Aufgaben haben Mädelschaften im Vergleich zu Burschenschaften?
Mädelschaften haben einerseits nicht die Tradition, die Burschenschaften haben. Das heißt, also da gibt es eine ganz andere geschichtliche Herleitung mit der Urburschenschaft und mit 1848, was mehr in Deutschland ist, weil die ersten Burschenschaften in Österreich, die jetzt noch bestehen, in den 1860er Jahren entstanden sind. Auch ihre Verwebung mit faschistischen Organisationen, mit Nationalsozialismus und so weiter. Also das ist von der Geschichte her schon ganz, ganz anders. Dann ist bei den Burschenschaften so, dass die ihre Entsprechung beweisen, indem sie eben Duelle ausfechten, indem sie sich den Schmiss mhm. Zuziehen, der ja als Beweis des Standhaftbleibens und damit der Männlichkeit mhm. Präsentiert wird, ja, des Nicht-Wegzuckens, des in der Gefahr stehen bleiben und sich etwas Schmerzhaftes abholen. Das ist ja ein Initiationsritual mhm. in Männlichkeit, was da präsentiert wird. Und das alles machen Mädelschaften natürlich nicht. Es gibt auch gar nicht so viele Mädelschaften mhm. und es gibt so zwei unterschiedliche Tendenzen. Mhm. Und die ältere Tendenz ist eindeutig, dass die Kekse backen und Kuchen backen und die deutsche Minderheit in Tschechien besuchen und dort Kuchen vorbeibringen und okay. häkeln und stricken. Und dann gibt es noch so ein bisschen, auch dank der Identitären, so ein bisschen eine, möchte mal sagen, taffere zweite Tendenz mhm. bei Mädelschaften, wo es ein bisschen versucht wird, das nachzuahmen, aber trotzdem ist es nicht dasselbe. Weil auch die ganze Anerkennung fehlt und es überhaupt auch nicht diese Szene gibt, wie es bei den Burschenschaften gibt.
Mhm. Das heißt, es ist eher Kaffeekränzchen im Vergleich zu einer sehr martialischen, ja, sehr martialischen Feiern von Männlichkeit.
Absolut, ja. Absolut.
Ja. Du hast schon davon gesprochen, dass bei den Identitären zumindest, sozusagen, bevor sie ins Alter kommen, wo Frauen Mütter werden sollten, das ist alles unter Anführungszeichen natürlich zu verstehen, Frauen durchaus auch politisch aktiv sein dürfen. Weiß man, wie viele Frauen oder wie die Prozentsätze sind bei den Identitären?
Es ist ganz schwer zu sagen, wie generell ganz schwer zu sagen ist, Mitgliederschätzungen, die schwanken auch. Fakt ist, dass auf Funktionärsebene, die ist komplett männlich besetzt. Das heißt, dort, wo Entscheidungen formell getroffen werden, sind es Männer. Fakt mhm. ist auch, dass die Personen, die in der Öffentlichkeit stehen oder angehimmelt werden, Männer sind.
Mhm.
Und als sie noch in den sozialen Medien aktiv waren, war das ganz interessant zu beobachten. Die identitären Männer, die waren auf Facebook und auf Twitter und überall dort, wo man reden und diskutieren kann. Und haben Videoblogs gehabt und Podcasts gehabt. Und bei Servus TV sind sie gesessen.
Ja.
Und die identitären Frauen waren vor allem auf Instagram. Und jetzt bin auch gerade neu auf Instagram, finde ich Instagram super. Aber es ist doch klar, die Bildmedien, dort sind mehr die Frauen und machen dort ihr Ding. Und die Medien, wo es eben geredet wird, wo diskutiert wird und wo vorgetragen wird, da sind eher die Männer. Und ich glaube nicht mal, dass das eine bewusste Aufteilung war, sondern dass sich das einfach so ergibt aus dem Selbstbild und dem Bild, das man voneinander hat. Und das heißt, aber Frauen haben durchaus eine Rolle gespielt, auch in der Präsentation, auch bei den Demonstrationen, waren sie in der ersten Reihe. Und es gibt auch Frauen, die mit Namen aufgetreten sind, die so ihr Ding gemacht haben dort und die auch durchaus auch zu überregionaler Bekanntheit es gebracht haben, vor allem Melanie Schmitz aus Halle, die mit ihrem Instagram-Auftritt und dann mit ihrem YouTube-Kanal auch von Medien dann immer wieder gecovert worden ist, weil sie halt auch durchaus ein tougheres und martialischeres Auftreten hatte als andere.
Werden Frauen dann auch irgendwie so strategisch genutzt?
Ja, also gerade bei Demonstrationen hat man alle Frauen, die man gefunden hat, in die ersten zwei reingestellt, damit, wenn das Foto von Frauen Transbild kommt, in allen Medien dann ist, dass man dort dann halt Frauen sieht und dann zeigt, wir sind ja gar nicht so, wie die berichten und alles ist viel sanfter und netter und schöner, als wenn da nur diese ehemaligen Burschenschafter stehen, die halt niemand sehen will. So hat man es immer wieder strategisch genutzt, auch in der PR, auch für Kampagnen. Man hat dann auch so versucht, so eine AstroTurf-Frauenkampagne zu machen, die ja doch wieder von Männern konzipiert worden ist.
Tatsächlich.
Mit 120 Dezibel, wo man 120 Dezibel ist die Lautstärke, die einen Taschenalarm macht. Und die These war, Frauen trauen sich ja nicht mehr auf die Straße wegen den Migranten. Und hat halt da fünf Frauen hingestellt, die das dann in Ton und Bild von sich gegeben hat. Aber dann ist man draufgekommen, hinter der Kampagne stehen ja dann doch wieder die identitären Männer und die Frauen sind nur so als Props vorne dabei.
Neben dieser strategischen Nutzung, und das hast du jetzt implizit auch schon gesagt, von Frauen selbst sozusagen, oder ja, werden ja auch sozusagen ja pseudo-feministische Themen, nenne ich es jetzt mal, für rechte Zwecke benutzt, eben Themen wie sexualisierte Gewalt, Gewaltschutz und so weiter. Wie kann man da überhaupt sozusagen Rechte auf politisch institutionalisierter Ebene von den Rechtsextremen abgrenzen, was diese Thematik betrifft?
Wie meinst du abgrenzen?
Naja, es ist ja etwas, was sowohl von den Rechts, also von den, wie soll ich sagen, nicht BerufspolitikerInnen unter den Rechtsextremen gemacht wird, also von den Identitären beispielsweise, als auch von der FPÖ zum Beispiel.
Ach so,
also auch mittlerweile von der ÖVP.
Jetzt verstehe ich es. Ja. Nein, also bei dieser Thematik sind sich die sehr ähnlich und kommen gut miteinander aus, ob sie es wollen oder nicht. Vor allem, weil es für all diese Gruppen, egal ob jetzt der außerparlamentarische extreme Rechte, parlamentarische extreme Rechte oder auch bürgerliche Parteien, eines der wichtigsten Themen ist, eines der Themen ist, das sieht. Und da passt mittlerweile kein Blatt Papier mehr zwischen die, weil immer diese rassifizierte und ethnisierte, dieses Schreckensbild gezeichnet wird vom bösen schwarzen Mann, das muss man auch so sagen, der da lauert und unsere Frauen vergewaltigen will. Und niemand ist bereit, auf Expertinnen zu hören oder hier tatsächlich sensibel mit einem Thema umzugehen, was wichtig zu ist. Es ist auch naiv, das zu fordern, weil sie es ja genau wissen, was sie tun. Weil es einfach die Verbindung von zwei Dingen ist, die sehr gut funktionieren, nämlich Rassismus und Gewalt gegen Frauen, aber eben auch nur wenn man ein Bild von einer unschuldigen weißen Frau zeichnen kann.
Ja, und die Instrumentalisierung von Angst, oder auch?
Und auf jeden Fall die Instrumentalisierung von Angst. Das ist überhaupt das Thema, was sie bestimmt. Also es sind immer Angstframes, immer. Jeder einzelne Frame ist ein Angstframe. Es ist interessant, wenn bürgerliche Parteien auch nur noch Angstframes haben und nichts mehr, was irgendwie hoffnungsvoll, konstruktiv, was auch immer, oder Staatstrage, das klingt jetzt alles sehr naiv, wenn man weiß, wie die agieren, ist, aber so waren wir halt einmal. Aber in der Sprache sind sie sehr ähnlich geworden.
Ja. Eben, also du sprichst ja auch sehr viel so über die Radikalisierung von Bürgerlichen und darüber, wie eine Partei wie die ÖVP jetzt zum Beispiel in Österreich teilweise Narrative übernommen hat, die früher einfach wirklich rechtsextrem, als rechtsextrem gegolten haben. Dasselbe eben beispielsweise die Republikaner jetzt mit Donald Trump und so weiter und so fort. Da gibt es ja international jetzt mehrere Beispiele. Kann man da eigentlich jetzt sozusagen sagen, dass diese Kulturrevolution, die angestrebt wurde, weil es ja, wo es ja um Diskursverschiebung ging und um sozusagen das Eindringen in andere politische Sphären, die nicht die die nicht die eigenen sind, kann man das sagen, dass es eigentlich erfolgreich war?
Eine gute Frage und eigentlich muss man das sagen,
ja.
Weil was wir hier erleben, ist eigentlich schon diese Kulturrevolution von rechts. Also die ist ja schon im Gange, die beginnt ja nicht irgendwann. Und wenn man gewisse Dinge nicht mehr so sagen kann wie früher, weil man Angst haben muss, dass man dann Drohungen bekommt, dann sind wir ja mittendrin.
Ja.
Und das Interessante ist, dass das ja eigentlich historische Vorläufer hat. Mhm. Das heißt, das hört ja auch nicht auf. Die sagen ja nicht, ah, okay, jetzt ist gut. Sondern es geht ja dann immer so weiter. Und es geht auch nicht linear, sondern es geht exponentiell weiter. Man muss dann schon irgendwann davon sprechen, dass wir es hier mit einer autoritären Wende zu tun haben. Mit auch einer antidemokratischen Wende. Mit einer reaktionären Wende. Und dass es schlussendlich darauf hinausläuft, dass wir es von einer Faschisierung der Gesellschaft auch sprechen müssen. Mhm. Und das ist nicht jetzt alles nur, weil ein paar extreme Rechte das so wollten, sondern das geht nur und ging auch historisch nur, weil große Teile des bürgerlichen Spektrums mitgemacht haben und zwar aktiv mitgemacht haben, weil sie es wollten.
Mhm.
Das haben wir in den 20er und 30er Jahren gesehen. Und das sehen wir jetzt auch schon wieder.
Mhm. Eine Sache hast du gerade angesprochen, die ich auch sehr interessant finde. Du hast gesagt, dass es nicht mehr möglich ist, Dinge auszusprechen, ohne Angst zu haben, Drohungen zu kriegen. Und gerade als Frau, die ja auch im Internet aktiv ist, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Gleichzeitig wird ja von rechter Seite aber so ein Opfernarrativ bedient, dass man selbst sozusagen die Gruppe ist, die nicht mehr sprechen darf und dass man einer sogenannten Cancel Culture irgendwie ausgesetzt ist und irgendwie Angst haben muss, noch die Wahrheit zu sagen. Also es ist eine komplette Umkehrung der Tatsachen.
Wie absurd ist das? Mhm. Also wie absurd ist es, dass die Leute, die tagtäglich in gut bezahlten Posten, aus einer Regierungsposition heraus, aus Chefredakteursposten heraus, ihren ganzen Menschenhass in die Öffentlichkeit speien, dass diese Leute davon reden, dass man ja nichts sagen darf, dass man gecancelt wird. Die haben keine Ahnung, was gecancelt heißt. Gecancelt heißt, wenn die Leute bei deinem Arbeitgeber anrufen, wenn Politiker, Kommunalpolitiker der ÖVP verlangen, dass man nicht mehr gebucht wird und das öffentlich schreiben und Druck machen. Mhm. Das ist Cancel Culture. Mhm. Cancel Culture ist rechts, Cancel Culture ist keine linke Sache. Was diese Leute eigentlich wollen, und dann verstecken sie sich hinter Begriffen wie Cancel Culture und Political Correctness und man darf ja nicht mehr, ist, dass jede einzelne Person mit ihnen übereinstimmt. Sie halten Widerspruch nicht aus. Sie halten nämlich Uneindeutigkeit nicht aus. Sie halten Ambivalenz nicht aus. Sie halten Diskurs nicht aus. Und sie werden erst glücklich sein, wenn jede einzelne Person, die in der Öffentlichkeit steht, exakt so denkt wie sie. Und dann leben wir in keiner Demokratie mehr. Weil das heißt, dass die Leute, die ihnen widersprechen, entweder weg sind, was immer auch weg
bedeutet.
Oder dass sie so viel Angst haben, dass sie sich nicht mehr reden trauen. Und wenn das die Vision ist, dann gute Nacht.
Mhm.
Und es ist ja auch interessant, weil hier geht es ja auch um Machtverhältnisse.
Klar.
Das wird ja immer negiert, dass es doch um Machtverhältnisse geht. Wie soll jemand, der prekär arbeitet, nicht eine Partei oder ein Institut oder was auch immer im Hintergrund hat, die Person hat die Macht ja auch gar nicht, also sich irgendwie zu canceln oder aus einem Beruf zu bekommen. Mhm. Aber wenn eine Person mit all dieser Macht, mit dieser formellen Macht, mit dieser bürokratischen Macht im Hintergrund auf eine Person, die viel schwächer ist im institutionellen Framework und was Macht betrifft, auf die losgeht, das ist natürlich anders zu bewerten. Mhm. Und alle Leute, die das nicht sehen wollen, sondern immer so tun wollen, als wäre alles genau gleich, weil wir alle gleich sind, das ist ja intellektuell so billig, ja. In einer Gesellschaft außerhalb von Machtverhältnissen zu denken.
Mhm. Ja. So, du hast jetzt, also ich wollte nochmal auf das Thema die Rolle von Frauen bei den Rechten irgendwie zu sprechen kommen. Ich habe so ein bisschen recherchiert zum Thema rechter Feminismus und finde das Thema ja sehr interessant, weil ich auch selber nicht so richtig weiß, wie ich das einordnen soll, aber findest du, dass Feminismus recht sein kann?
Nein. Also nicht meine Definition von Feminismus. Mhm. Ich glaube, dass es Definitionen von Feminismus gibt, die das erlauben. Mhm. Liberale Definitionen, Larifari-Definitionen von Feminismus, um es mal so zu sagen. Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss und deswegen immer eine in die Zukunft gerichtete, progressive Ideologie sein muss. Und es geht sich nicht aus mit einer rechten Ideologie.
Ich habe das Manifest zum nationalen Feminismus vom Mädelring Thüringen gefunden. Und da wird geschrieben: Deutsche Frauen, wehrt euch gegen das Patriarchat und politische Unmündigkeit. Und das finde ich so interessant, weil ich mir gedacht habe, ich verstehe einfach nicht, wie das irgendwie mit einer rechten Ideologie zusammen zu kriegen ist. Also ich verstehe es einfach nicht. Kannst du das aufklären?
Das geht nur, wenn man das Patriarchat woanders verortet. Wenn man meint, man lebt schon in einer gleichberechtigten, guten Gesellschaft und will nicht einen gesellschaftlichen Rückschritt, der von außen kommt, haben. Und das Patriarchat ist dann natürlich muslimisch oder wie auch immer. Und gegen das wehrt man sich, gegen diese Macho-Kultur. Im Gegensatz, wo die in Deutschland auch die rechten Männer mittlerweile alle total anerkannt haben, dass Frauen gleichberechtigt sind. Das geht nur mit dieser, also mit diesem Gedankenkonstrukt.
Also auch so, tatsächlich ist das ja auch was in Österreich eine ÖVP-Ministerin gesagt hat, dass das Patriarchat von draußen reinkommt, so quasi. Ja? Also es ist wieder mal interessant, wie sehr das eigentlich auch die bürgerlichen Parteien eigentlich durchdringt, diese Idee. Ne?
Absurd. Also da hat man auch kein Verständnis mehr von Systemen. Also klopft das Patriarchat an der Tür und sagt, grüß Gott, hier wäre ich, oder wie soll das denn ausschauen? Also da hat man eben auch wieder kein Verständnis von Machtverhältnissen und von systemischen Ursachen.
Auch bei den, ich kann das Wort nie aussprechen, Identitären, gibt es da so Ansätze von einem völkischen oder nationalen Feminismus. Und da wird immer wieder auf Mathilde Ludendorff verwiesen. Wer ist das denn? Was hat sie gemacht? Wofür stand sie? Warum ist sie so eine wichtige Figur für viele?
Mathilde Ludendorff war zusammen mit ihrem Mann Erich Ludendorff eine der zentralen Figuren der völkischen Bewegung. Also man muss sich ja vorstellen, der Nationalsozialismus ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern da gab es ja viele rechtsextreme und faschistische Bewegungen. Die völkische Bewegung ist aus dem 19. Jahrhundert heraus ins 20. Jahrhundert eine ganz zentrale Rolle gespielt. Und einer der Kennzeichen war wirklich ein rabiater Antisemitismus, weil, wie es der Name schon sagt, die völkische Idee ist, alle, die zum Volk gehören, auch unter eine Nation zu bringen. Das heißt, alle, die deutsch sind, rein in die Nation, alle, die nicht deutsch sind, raus aus der Nation. Und Erich Lundorf war auch also ein sehr, sehr populärer Politiker, Militär am Kapputsch beteiligt. Mhm. So, also da waren quasi Royalty, wenn man so will.
Okay, ja.
Und Mathilde Ludendorff war selbst auch für sich sehr populär und hat sich auch intellektuell viel betätigt und ist eben eine der Begründerinnen des völkischen Feminismus. Sie hat dazu eine Doktorarbeit geschrieben,
okay,
wo sie widerspricht der These, dass Männer und Frauen nicht dieselben intellektuellen Fähigkeiten hätten. Und das war, also das ist so die Messlatte quasi, was Feminismus angeht. Frauen sind nicht dümmer als Männer. Und sie hat es aber natürlich völkisch gedeutet als Politikerin der völkischen Bewegung. Das heißt, es ging vor allem um deutsche Frauen,
okay,
die nicht dümmer sind und auch sich intellektuell betätigen können. Und hat dann auch Organisationen mitbegründet, wo nationale Frauen eben zusammengekommen sind, hat aber, und das ist jetzt da keine, wie auch immer man das feministisch deuten will, aber sie hat ganz klar unterschiedliche Felder auch gesehen für Männer und Frauen in der Betätigung dann quasi für dieses Volk.
Du hast ja vorhin schon auch die Mädelschaften angesprochen und dass die großteils halt keinen politischen Zweck verfolgen in dem Sinn, sondern es halt eher auch darum geht, so weibliche Tugenden irgendwie also hochzuhalten und halt irgendwie gemeinsam Tee zu trinken und Kuchen zu backen. Gab es oder gibt es eigentlich auch politische Organisation von rechten Frauen, wo man wirklich sagen kann, die hatten irgendeine Form von Gewicht oder ging es wirklich um politische Betätigung tatsächlich?
Also es gibt Frauenorganisationen in verschiedenen Spektren der extremen Rechten. Es gibt auch im Neonazismus Ringnationale Frauen zum Beispiel. Es gibt auch im Neofaschismus, auch in diesem popkulturellen Neofaschismus, wie wir ihn kennen, gibt es Frauenorganisationen zum Beispiel. Das große Vorbild der Identitären ist ja Casa Pound. Das ist eine neofaschistische Organisation aus Italien.
Mhm.
Anfang der 2000er gegründet mit all diesem Popkultur, sehr straight Ästhetik, aus einer Hausbesetzung heraus und so weiter gegründet. Und neben zum Beispiel eine Frauenorganisation, die heißt Tempo di Essere Madre, das heißt Zeit, Mutter zu werden. Mhm. Und das ist der Name der Frauenorganisation. Mhm. Das zeigt, selbst bei denen quasi, wo so eine Dynamik drinnen ist und wo jetzt was Neues geschieht, selbst da sind Frauen so reduziert auf diese Rolle. Mhm. Und auch der Ring Nationaler Frauen, der für den Neonazismus ganz wichtig ist.
Mhm.
Also die haben eine gewisse politische Rolle und die dürfen auch Reden halten zum Beispiel. Aber es läuft immer daraus hinauf, immer bei jeder einzelnen Organisation läuft es daraus hinauf, dass sie da sind, um
Kinder zu kriegen.
Kinder zu kriegen, und zwar völkisch wünschenswerte Kinder zu kriegen.
Was sind völkisch wünschenswerte Kinder?
Weiß, mit einem völkisch wünschenswerten Mann gezeugt. Keine Behinderung, keine Krankheit.
Mhm.
Und dann natürlich heterosexuell, stramm heterosexuell, also und den Geschlechterrollen entsprechend. Mhm. Also man, zum Völkischen gehört wirklich sehr, sehr viel dazu. Es gibt viele Ausschlusskriterien und das sind eben Hautfarbe und Religion sind die offensichtlichsten. Es hat sehr viel auch mit wie ein Körper auszusehen hat, wie was nicht sein darf, dass eben keine Krankheiten, keine Behinderungen und so weiter sein dürfen. Und das ist alles unvölkisch und das schwächt den Volkskörper.
Mhm.
Und die müssen auch alle raus.
Mhm. Was ich immer so interessant finde, ist, wenn dann Rechte diesen Kriterien selber nicht entsprechen. Ich stelle mir dann immer die Frage, wie man mit diesen Widersprüchen dann umgeht. Ein ganz prominentes Beispiel ist ja Alice Weidel, die in der AfD ist, und eine lesbische Frau und da irgendwie als sehr wichtige Figur auftritt gleichzeitig. Also wie wird das dann, ja, wie wird das, wie kriegt man das zusammen?
Gar nicht. Also das ist völlig absurd. Ja. Und natürlich ist es kein Makel und man kann sie nicht vorwerfen, moralisch, nein. Genau. Also nicht, dass ich glaube, dass du das gemacht hast.
Ich werfe ihr das, die ihre Begegnung in der AfD vor, als sie lesbisch sein.
Absolut. Ja. Aber es ist absurd. Es ist absurd, dass man sie alles im Kopf nicht zusammenkriegen, egal welche Rationalisierung sie da hat. Mhm. Und das zeigt sich aber auch, wie wandlungsfähig das ist. Mhm. Weil wenn es einem gerade in den Kram passt, dann ist man so nach außen hin plötzlich für Homosexualität, wenn man es ins Feld bringen kann, gegen Muslime. Und wenn man Frauenrechte ins Feld bringen kann, dann geht das auch. Und genau so hat man auch schon gegen Juden und Jüdinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts organisiert. Die waren die Frauen angegrapscht haben, die waren die nicht modern und hinter zurückgeblieben und so weiter waren. Und in einem persönlichen, ich weiß nicht, wie Frau Weidel das zusammenbringt. Und
natürlich nicht, aber die Frage war eher so, wie ist da der Diskurs drüber? Also wie wird das erklärt, sozusagen, dass
indem sie es trennt zwischen privat und politisch, indem sie sagt, ihr Privatleben ist ihr Privatleben und das Politische ist das Politische und sie setzt sich ja trotzdem für die Kernfamilie und bla 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 ein und solange sie ihre Arbeit nicht tangiert, kann sie machen, was sie will. Mhm. Aber richtig gut geht das nicht zum Zusammenbringen.
Mhm. Weil du gerade angesprochen hast, dass schon sozusagen in Zeiten des Nationalsozialismus auch Juden diejenigen waren, die sozusagen als Bedrohung gegenüber der deutschen Frau irgendwie dargestellt wurde. Wie stark siehst du da die Parallelen zu heute?
In den Narrativen gibt es tatsächlich einige Parallelen. Also wenn man sich das auch veranschaulicht, zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es auch große Migrationswellen, gerade auch weil die Monarchien zerfallen sind, und gab es durchaus auch große Migrationswellen aus demselben Land, aber dann waren es unterschiedliche Länder, in die Städte von einer ländlichen Bevölkerung und von orthodoxen Juden und Jüdinnen. Der Antisemitismus ist natürlich sehr viel älter, aber diese neu hinzugekommenen Migrantinnen wurden dann als willkommen anders von Rechtsextremen und von Faschistinnen gesehen, um sie als Bedrohung, als schmutzig, als Krankheitsüberträger. Also sind auch ganz alte Narrative, die gibt es seit dem Mittelalter, aber quasi mit dem Bild dieser Migrantinnen konnte man sehr gut politische Propaganda machen. Und das war das eine, also das waren diese schmutzigen, mit den vielen Kindern auch noch, die gekommen sind, ungebildet, können nicht mal lesen und schreiben, also all, wo Armut, Land, Antisemitismus, kommt alles zusammen in diesen Narrativen, die wir heute auch kennen. Und gleichzeitig gab es diese überintellektualisierten, alles bestimmenden, assimilierten Großstadtjuden und Jüdinnen, die die Sozialdemokratie bestimmt haben und die überhaupt schuld sind am Verlorengehen des Ersten Weltkriegs und so weiter und die Banken bestimmen und die Universitäten. Das würde man sich alles nicht bieten lassen. Das heißt, es wurde immer diese Schere zwischen die Armen mit ihren Krankheiten und vielen Kindern und die Mächtigen, die überall drin sitzen und alles bestimmen. Und diese Schere im Antisemitismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat dann schlussendlich zum Vernichtungsantisemitismus geführt.
Mhm. Und was siehst du da sozusagen heute gespiegelt?
Gespiegelt ist einerseits all das, was gegen arme Leute auch gemacht, wo es ethnisiert eben worden ist, also dieses Krankheiten, dumm, aber körperlich stark. Das ist genau das Spiegelbild zum Antisemitismus über die Großstadtjuden. Viele Kinder, die werden mehr Kinder haben als wir. Das heißt, die besiegen uns quasi an den Wiegen. Und die bringen da ihre komische Religion zu uns und wir werden nicht mehr länger christlich sein. Mhm. Und wenn man sich diesen Part des Antisemitismus anschaut, dann gibt es Parallelen in den Erzählungen.
Mhm. Ich würde jetzt gern so einen Bogen machen zu der Corona-Krise, weil wir ja tatsächlich vor dem Interview so ein bisschen hin und her geschrieben haben. Und du hast dann gemeint, also gerade das Thema Männlichkeit passt ja eigentlich voll gut, weil es auch jetzt sehr relevant ist in Bezug auf so das auch öffentliche Auftreten von Politikern in Bezug auf die Corona-Krise. Was ist dir da aufgefallen?
In Österreich ist mir aufgefallen, dass ja nur Männer aufgetreten sind. Mhm. Das heißt, wenn eine Krise ist, dann sind auch mal die Männer, die das alles machen. Mhm. Das andere ist, dass, wo wir es, also auf politischer Ebene, das andere ist, wie die extreme Rechte aufgetreten ist, wo wir es mit einem ganz starken Sozialdarwinismus zu tun haben. Und Sozialdarwinismus hat tatsächlich auch sehr viel mit Männlichkeit zu tun, weil man keine Schwäche zeigen will, sondern die Schwachen sollen sterben und die Starken überleben. Und die Starken sind sie selbst. Und diese Idee, dass Schwäche etwas ist, was man ausmerzen muss und Stärke etwas ist, was belohnt werden muss, nämlich mit dem Leben belohnt werden muss, ist tief im Rechtsextremismus drin, ist tief im Faschismus drinnen und ist die Basis von dem Sozialdarwinismus, den wir auch jetzt sehen bei der Corona-Krise, dass Männlichkeit sich eigentlich nur über Stärke definiert. Und Stärke ist immer körperliche Stärke. Und das ist ja absurd, weil bevor die einmal zum Arzt gehen oder einmal in die Nasenbeuge niesen oder einmal einen Mundschutz tragen, sind sie lieber bereit, dass Leute sterben, weil alles andere wäre ein Zeichen der Schwäche. Und das ist ja dann schon, also das ist ja neurotisch fast schon, was sie für eine Panik davor haben, eine eigene Schwäche zu zeigen. Und deswegen bin ich keine Expertin, aber Faschismus und Rechtsextremismus müsste man immer auch durch die psychosoziale Linse sehen, weil das, also gerade in dieser Corona-Sache, das ist ja absurd, was man da mit sich selbst im Unreinen sein muss, um nicht bereit zu sein, minimalste Vorgaben denen Folge zu leisten.
Das heißt, das eine ist so die Ebene von Politik und Öffentlichkeit, wo halt eben nur Männer aufgetreten sind, und das andere ist sozusagen das Verhalten von Männern auch in Reaktion auf die Corona-Krise, in Reaktion auf die Vorgaben, die es gab und an die sie sich nicht gehalten oder nicht halten wollten. Was mir noch aufgefallen ist, jetzt auch in Bezug auf die Politik oder in Bezug auf die Regierung, vor allem in Bezug auf die ÖVP, war so dieser sehr starke Nationalismus, der auch ganz am Anfang sehr präsent war, finde ich. Ich glaube, dass es ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, aber ganz am Anfang wurde eben auch gesprochen von Team Österreich. Es war begleitet von einem Zumachen der Grenzen. Also so dieses ganz starke Gefühl von, es passiert jetzt wieder alles auf nationaler Ebene und wir schaffen sozusagen den Virus. Wir bekämpfen das Virus, indem wir sozusagen alle draußen halten. Ja. Und das hat er kurz dann auch wirklich gesagt, dass es sozusagen mit dem Auto über die Grenze kommt in der Urlaubszeit. Ja. Also so diese Idee von, es kommt von draußen rein und wir schotten uns ab. Und wir sind das Team Österreich und müssen alle sozusagen als ein Volk unter Anführungszeichen zusammenstehen. Und das ging ja so weit, dass ich fand das ja schon fast absurd, parodistisch überzeichnet, als dann die Polizei irgendwie, glaube ich, um 18 Uhr in Wien aus den Lautsprechern I Am From Austria gespielt hat, wo ich mir dann echt gedacht habe, in welchen Film bin ich geraten? Also das ist ja wirklich schon fast eine Satire, ja.
Ich habe darauf schon wieder vergessen, ja. Du hast recht. Ja, und genau so, wie du es zeichnest. Und es ist so auch so ein Kooptieren von eigentlich schönen Sachen, weil diese Liedersache, das ist ja etwas, was ja spontan passiert ist in italienischen Städten. Und mir kommen ja heute noch die Tränen, wenn ich mir das anschaue, dass die Leute von ihren Balkonen einfach singen, um anderen Leuten ein bisschen Zuversicht, Hoffnung zu geben in Siena oder in Bergamo. Mhm. Und das ist ja quasi etwas, was einfach von unten und von den Leuten kommt. Und dann kann sich aber nicht die Polizei hinstellen in Österreich und das versuchen genauso zu machen, weil das ist eine totale Nationalisierung von schönen Momenten. Und man merkt, da ging es nur um die Inszenierung, da ging es nur darum, ein Video zu haben und zu sagen, wir sind jetzt so wie die Leute im Bergamo, was total unpassend ist. Und sonst ist es genauso, wie du gesagt hast, diese Renationalisierung mit all den Dingen, die du beschrieben hast, verbunden auch dieses, es gibt keine EU mehr, es gibt keine Nachbarländer mehr, es gibt nur noch uns und mit unserem Anführer an der Spitze, der uns da jetzt rausreißt oder nicht, und wir müssen kämpfen gegen das Virus und das nicht als eben als so Pandemie und eine Pandemie, denen sind Grenzen völlig wurscht, zu verstehen, sondern so als nationalen Kampf, was völlig abstrus ist. Wie man ja auch gesehen hat, zumal die Grenzen zu ja sogar besser gewesen wäre für die Nachbarländer, wenn es früher gewesen wäre, weil Österreich der Hotspot war. Genau. Also wir brauchen das Virus uns nicht, muss nicht über die Grenzen kommen, es war schon die ganze Zeit da.
Ja, und es ist ja halt auch einer der Kriterien dafür, dass es eine Pandemie ist, dass es halt international stattfindet. Also, was ich auch noch interessant fand in der Corona-Krise, weil du eben vorher auch gesprochen hast von dieser rechten Vorstellung von Stadt im Vergleich zu Land. Ich fand, das kam auch ein bisschen, also das hat man an mir auch ein bisschen bemerkt, dass dann irgendwie Wien auch so gezeichnet wurde als das sozusagen der gefährliche Ort, wo halt irgendwie Corona stattfindet. Und ich finde, das hat man schon auch gemerkt. Also ich habe da einige Erzählungen gehört von Leuten, die dann irgendwie von Wien halt auch aufs Land gefahren sind und dass da dann Städten sozusagen mit sehr viel Skepsis begegnet wurde, weil die halt dann Corona reinbringen. Also ich auch, das ist ja, wie du gesagt hast, ein Element so rechter Ideen. Und das fand ich interessant, dass sich mehrere solche Dinge dann in der Corona-Krise so rauskristallisiert haben.
Ja, also das hat sich natürlich auch gut ergeben an sich schon, die Ressentiments gegen die Stadt, die historisch ganz tief sind. Und dann sind es auch noch, und dann ist es die Stadt, die das Virus bringt, nicht Ischgl, nicht St. Wolfgang, sondern Wien, wo natürlich sind in Wien nominell mehr Fälle als woanders, aber Wien hat halt auch 2 Millionen Einwohnerinnen. Das ist halt mehr als Kriegsbotschen, so ist es halt.
Ja.
Und genau, da wurden halt aber auch ganz billig einfach die Ressentiments gegen die Stadt wieder ausgespielt. Und so viel halt dann zu Team Österreich. Also dann dieses Team Österreich, aber ohne Wien.
Ja. So, jetzt haben wir sehr weit ausgeholt, aber eine Sache wollte ich dich noch fragen, und zwar inwiefern sich all das, was wir jetzt besprochen haben, auch auf Wahlergebnisse auswirkt. Also ist es so, dass Männer eher rechte Parteien wählen und Frauen eher linke? Kann man das so sagen? Welche Tendenzen gibt es da?
In den westlichen Ländern gibt es diese Tendenz. Männer, von jungen Männern, wählen rechte Parteien, und Frauen, von jungen Frauen, wählen eher progressive, linke, grüne Parteien. Wenn man es dann aber weiter aufsplittet, zum Beispiel in den USA, dann kommt man drauf, dass weiße Frauen mehrheitlich Trump zum Beispiel gewählt haben. Und jetzt kann man von Kausalität und Korrelation, das kann man ganz weit aufdröseln. Es hat auch was mit Einkommen zu tun, es hat auch was damit zu tun, in wo geografisch die Leute leben und so weiter, und wer dann noch wählen geht, also geschenkt. Aber als kleinen Einblick lohnt sich es dann noch tiefer zu schauen in den einzelnen Ländern, weil es vielleicht einfach ist, aber dann doch nicht so einfach ist. Und das wirkt sich jetzt so aus in den USA zum Beispiel, dass es einen ganz, ganz starken Wahlkampf um diese weißen Frauen geht. Mhm. Weil da geht es nur, wenn die 4% anders wählen, dann kippt auch das Wahlergebnis wieder. Aber es ist halt natürlich interessant, weil da wessen Interessen stehen im Vordergrund und wessen Interessen nicht. Und ja.
Wie ist das in Österreich?
In Österreich, war es immer so, dass eben junge Männer FPÖ vor allem gewählt haben. Also dass dann auch Männer ohne gewisse Bildungsabschlüsse oder dann mit einem Lehrlingsabschluss Und umso höherer Bildungsabschluss und Frauen haben dann vor allem Grün, aber auch ÖVP und SPÖ gewählt. Und mittlerweile bei Kurz ist es so, dass es ziemlich ausgeglichen ist, dass sehr viele Frauen auch Sebastian Kurz wählen. Das heißt, da, was die FPÖ abgeschreckt hat, schreckt die ÖVP dann nicht mehr im gleichen Ausmaß ab, sondern da werden auch Frauenstimmen gewonnen.
Was das irgendwie auch noch gefährlicher macht eigentlich, oder?
Absolut, ja. Weil das heißt, es geht gar nicht so sehr um die inhaltliche Politik, sondern es geht sehr viel um das Auftreten, sehr viel um das Image, was präsentiert wird. Und das macht es dann gefährlich, weil das kann man leichter verändern.
Daniela Brodesser hat heute getweetet, und ich kann das jetzt nur sinngemäß wiedergeben, dass kein Blatt mehr zwischen FPÖ und ÖVP passt und bei der ÖVP einfach der Ausländerhass nur nobler verpackt ist.
Ja. Absolut korrekt, kann ich so unterschreiben.
Gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was ich jetzt nicht gefragt habe, was noch wichtig ist?
Also, wir haben ziemlich viel abgedeckt.
Okay.
Ich habe noch schon zwischen den Wörtern nachgedacht.
Ja, kein Problem. Dann kannst du den Leuten vielleicht noch kurz sagen, wie sie dich finden im Internet.
Ach so, ja, ihr könnt mich im Internet finden auf Twitter mit Natascha_Strobel oder #NatzAnalyse. Ich bin jetzt auch auf Instagram, wo alle Leute sehr nett sind, auch unter NatzAnalyse. Oder ich habe auch eine Homepage, überraschenderweise www.nazanalyse.com, und ja, freue mich, wenn ihr mich irgendwo wieder trefft.
Und ich habe gesehen, du hast auch einen Steady-Account, das habe ich nämlich vor kurzem irgendwie gesehen. Genau. Magst du das auch noch kurz sagen? Dann kann ich nämlich auch supporten.
Achso, ja, ihr könnt mich supporten, entweder auf Patreon oder auf Steady, jeweils mit Nazanalyse.
Ich werde das dann auch alles verlinken.
Ja, danke.
Danke dir, liebe Natascha.
Dankeschön, hat mir viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Danke.
Vielen lieben Dank, Natascha, für das Interview, und danke an euch fürs Zuhören. Das Buch Die Identitären, Handbuch zur Jugendbewegung der neuen Rechten in Europa, das Natascha Strobel gemeinsam mit Bruns und Glösel geschrieben hat, ist im Unrast Verlag erschienen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Natascha findet ihr auf Twitter @Natascha_Strobel und auf Instagram @NatzAnalyse. Alle Links wie immer in den Shownotes. Große Töchter findet ihr auf Instagram @GroßeTöchterPod und auf Facebook. Mich findet ihr auf Instagram und auf Twitter @FrauFrasel. Große Töchter hat außerdem eine Homepage, großetöchter-podcast.at, und ihr könnt den Podcast unterstützen auf steadyhq.com/GroßeTöchterPodcast, indem ihr den Podcast abonniert, teilt und Freundinnen davon erzählt. Danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.